neunte Stunde. Nachdem wir den Süden der Erde durchwandert haben und du die Verhältnisse durchschaut, wohlgemerkt, mehr dem Inwendigen denn dem Äußeren nach, so wollen wir nun wieder zur nördlichen Erdhälfte zurückkehren und, wie schon vorläufig erwähnt, dem Inselstaate Japan einen kurzen Besuch abstatten. Doch, wie schon bekannt, werden wir keine Jahre und Monate brauchen, um dahin zu gelangen, sondern seht nur her auf die euch schon wohlbekannte Tafel. Der ganze heidnische Inselstaat liegt schon ausgebreitet vor euren Augen. Betrachtet nur einmal die Küsten. Seht, wie schaurig sie von ihren hohen Klippenzinnen hinab auf die sturmbewegte See starren. Seht ringsum und ihr werdet wenig Punkte antreffen, die mit der Fläche des Meeres in gleicher Ebene lägen. Seht, hier im Süden ist ein einziger Punkt, der landungsfähig ist, zu dem auch vermöge der inneren Verfassung einige fremde Nationen ihre Schiffe steuern können. Was die anderen wenigen Landungspunkte für Inländer betrifft, so sind diese fürs Erste weniger oder oft gar nicht zugänglich. Und fürs Zweite ist es von der dortigen sogenannten allerstrengsten und allergerechtesten Regierung auch aus folgenden Gründen nicht gestattet, dass Ausländer irgend anderswo landen dürfen, denn auf dem bestimmten Landungsplatze, damit fürs Erste diese Orte von den ausgearteten Menschen nicht entheiligt werden möchten und fürs Zweite, da die Fremdlinge der großen Gefahren dieser anderen kleinen Landungspunkte nicht bewusst sind und daher unvermeidlichen Schaden und Untergang finden würden. Der dritte Grund aber ist der, weil sich eben dieser Regent im alleinigen Besitze aller Künste, Gewerbe und Geheimnisse wähnt, so ist er in der beständigen, geizigen Furcht, dass, wenn solches den Fremdlingen bekannt werden möchte, es mit seinem Wohlstande geschehen wäre. Daher hat er auch nur einen einzigen Landungspunkt bestimmt, allda solche nach seiner Meinung außerordentliche Produkte aus besonderem, gerechten Mitleiden verhandelt werden. Denn er ist fest der Meinung, wie auch seine ganze Nation, dass er allein sich im Mittelpunkte der Welt befindet und dass alle Fremdlinge von der ganzen Welt zu ihm kommen müssen, um von seinen außerordentlichen Landesprodukten zu kaufen, dadurch zu einem Besitze zu kommen und aus diesem Besitze sich einen Begriff machen zu können, zu welcher Vollkommenheit das Zentralfürstentum der Welt gediehen ist. Ja, er ist wirklich der Meinung, dass die Menschen auf den übrigen Punkten der Erde gar nicht die Fähigkeit besitzen, um zu ahnen, wie ein gar simples Binsenkörbchen verfertiget wird. Wenn er auch Kunde erhält, dass die Schiffe der Fremden außerordentlich künstlich gebaut wären, so werden auf eine solche Nachricht die Berichterstatter allzeit geprügelt, da ein solcher Bericht als eine offenbare Majestätsbeleidigung angesehen wird. Und wenn er dann einen oder zwei Kommissäre dahin beordert, um sich heimlich zu überzeugen, ob die Sache sich wirklich so verhält, und kommen diese dann mit der Nachricht zurück und bestätigen den Bericht, so wird eine solche Bestätigung als ein förmlicher Landesverrat angesehen. Denn es spricht dieser Monarch wenn solches nicht durch irgendeinen meiner Untertanen an die Fremden wäre verraten worden. Wie wäre es sonst möglich, dass diese dummen Fremden in den geheimnisvollen wissenschaftlichen Besitz gekommen wären, sich Häuser aus dem Holze zu erbauen, die sie über die Fluten des Meeres zu tragen vermöchten? Denn solches verstehen nur wir, das auserwählte Volk der Mitte der Erde. Und sogleich werden dann von der Haupt- und Residenzstadt Abgeordnete, Untersuchungskommissäre in alle drei Länder beordert, die Küstenvölker in aller Strenge zu untersuchen, von wo aus ein solcher Verrat gegangen ist. Und wenn die Kommissäre nichts gefunden haben, so werden sie nach ihrer Rückkunft ebenfalls tüchtig durchgeprügelt und auf 3 Jahre ihres Dienstes entlassen, binnen welcher Zeit sie dann über Hals und Kopf studieren müssen, und zwar unter den allerrigorösesten Professoren von der Welt. Nach beendeter Studienzeit erfolgt dann eine außerordentlich strenge Prüfung. Wer die Prüfung besteht, wird wieder angestellt. Wer sie aber nicht besteht, der wird abermals geprügelt und muss die Studien wieder von vorne anfangen. Während der Zeit aber solche Kommissarien ihre Strafstudien durchmachen müssen, werden sogleich Stellvertreter allergnädigst ernannt. Diese Ernennung geschieht auf folgende Weise. Es werden nämlich 9 sogenannte Praktikanten von seiner gerechtesten und allergestrengsten Majestät vorgerufen und von derselben mündlich geprüft. Diese Prüfung besteht darin, dass sie fürs Erste alle Fabrikate des Landes aufzählen müssen und wie diese bereitet werden. Dann müssen sie alle Berge, alle Flüsse, alle Täler und Ebenen, alle Tiere, seien es zahme oder wilde, alle Bäume, Pflanzen und Kräuter buchstäblich benennen und aufzählen. Ferner müssen sie die Namen von allen Untertanen genau angeben und wo jeder sich befindet und was er besitzt. Und schließlich müssen sie noch den ganzen Namen des Kaisers hersagen, was eigentlich das Allerschwerste für die Praktikantin ist. Denn dieser Name ist so lang, dass ihr denselben nach einer mittelmäßig großen Schrift auf einen wenigstens 1 Meile langen Papierstreifen mit einer Zeile kaum aufschreiben würdet. Und enthält alles, als da ist, die eingebildete unendlich lange Stammlinie, dann alle Dinge und Gewerbe des Landes und so auch die Namen von allen seinen Untertanen. Wenn ihr nun das bedenket, so werdet ihr wohl einsehen, welche Anstrengung des Gedächtnisses dazu erfordert wird, um sich diesen Namen, wie ihr zu sagen pfleget, auswendig zu merken. Ihr werdet nun fragen, wozu ein so langer Name? Dieses kann euch sehr leicht erörtert werden, weil er, der Monarch nämlich, darin in seine ganze Herrlichkeit, Geschichte und Besitztum aufgezeichnet hat. Es haben zwar auch andere Personen im Lande sehr lange Namen, aber länger darf bei Strafe des Todes keiner sein als der des Monarchen. Daher wird auch in dieser Hinsicht sehr viel Studium auf den Namen des Monarchen gesetzt, damit sie ihre eigenen Namen mit dem Namen des Monarchen der Länge nach vergleichen können. Und wenn da jemand wegen ebenfalls sehr alter Herkunft findet, dass sein Name noch länger ist als der des Monarchen, so nimmt er das Namensprotokoll und trägt es heulend mit zerrissenem Gewande hin vor den Monarchen und bittet um die Strafe und um die gänzliche Vernichtung seines Namens. Und wenn der Monarch den Namen mit einem Zirkel ausgemessen und gefunden hat, dass er wirklich um 2 Klafter länger ist, so werden 6 Klaftern von dem Namen abgestochen und verbrannt. Dem Bittsteller wird dann allergnädigst die gehörige Anzahl Prügel verabfolgt und so nach ihm erst der verkürzte Name überreicht. Und nun gehen wir wieder auf unsere Praktikanten zurück. Haben 3 oder 4 die Prüfung bestanden, so wird Ihnen sogleich auch nach eurer Sprache das Anstellungsdekret überreicht und mit dieser Überreichung aber auch sogleich die Pflicht, sich als Kommissarien an Ort und Stelle zu begeben, um den früher besprochenen Landesverrat zu entdecken, auferlegt. Diese aber sind dann gewöhnlich um ein Haar klüger als die früheren. Sie verweilen bei dieser Untersuchung gewöhnlich 1, 2 bis 3 Jahre und sinnen während dieser Zeit auf eine kluge Finte, um ihren Monarchen zu übertölpeln. Und wenn sie dann zurückkehren, bringen sie gewöhnlich mehrere bestochene Zeugen mit, welche dann aussagen, dass nach diesem schauerlichen Ereignisse der Blitz noch 3-mal in die Stelle einschlug und dass darauf alle Anwesenden den großen Gott in der Sonne gepriesen haben, dass er ein so großes Zeichen zur Verherrlichung des großen Fürsten vor dessen Volke getan hat. Jetzt werdet ihr vielleicht fragen, warum waren denn die ersten 3 nicht so pfiffig als die Nachfolger? Und ihr werdet euch wundern, wenn ich euch sage, dass die ersten 3 noch pfiffiger waren als ihre Nachfolger. Denn sie werden nun also gleich von ihren Studien befreit und als vollkommen rechtliche, gestrenge und wohlwissenschaftliche Staatsmänner von dem Monarchen mit eigenem Munde anerkannt und gelangen auf diese Art zur höchsten Würde, vermöge welcher ihnen sogar gestattet wird, 4-mal im Jahre das Kleid des Monarchen anrühren zu dürfen und sind dadurch von aller ferneren Prügelei befreit, denn wenn sie auch den Tatbestand nicht so erhoben haben wie ihre Nachfolger, so macht es nichts, sondern hier gibt einzig und allein die große Treue den Ausschlag. Die Nachfolger aber kommen dann als wirklich angestellte Staatsbeamte auf die Stufe ihrer Vorgänger. Ihr müsstet euch nicht etwa denken, das sei dort zu Lande etwas Unbedeutendes. Ein Beamter, der 4-mal im Jahre das Kleid des Monarchen berühren darf, ist etwas so Außerordentliches im Lande, dass so er auf der Straße wandelt oder in einer Sänfte getragen wird, alles Volk bei Strafe des Lebens auf das Angesicht vor ihm niederfallen muss. Und ein Wort von ihm zu jemandem gesprochen ist etwas so Außerordentliches, dass der Betreffende oft 3 Tage lang die Stelle nicht verlässt, wo ihm eine solche Gnade zuteil geworden ist. Und ist das Wort ein ungünstiges gewesen, hat der Beamte dem Betreffenden etwa einen Verweis oder eine andere Unannehmlichkeit als etwa einen Tiernamen oder eine sonstige unehrbare Sache zugesprochen, so fängt der Betreffende augenblicklich an zu heulen und zu wehklagen und bittet den hohen Beamten um eine gnädigste Strafverleihung, welche ihm auch ohne viel Umstände bewilliget wird. Und sofort setzt er seine Bitte an den hohen Staatsmann, dass derselbe ihm die Strafe ja nicht zu glimpflich verhängen solle, sondern ihn nach seiner Strenge, Gerechtigkeit und Lust möchte voll prügeln lassen. Wenn dann der Staatsbeamte solche Bitte in sein allergnädigst geneigtes Ohr vernommen hat, so befiehlt er also gleich seiner sehr reichlichen Dienerschaft, den betreffenden Supplikanten an den Händen und Füßen zu erfassen, ihn von der Erde zu heben, und wenn dieser sich hernach in der Mitte von 8 Dienern in der Luft schwebend befindet, so kommt dann der Prügelmann mit der Bambusknute und prügelt diesen Supplikanten so lange, bis der hohe Staatsmann ihm ein Zeichen gibt, dass mit diesem Streiche seine Gnade zu Ende ist. Sodann wird der Supplikant halb zu Tode geprügelt, wieder auf die Erde niedergelegt, und seine Nachbarn kommen hinzu und preisen um den Geprügelten die hohe Weisheit, Gerechtigkeit und Strenge des Beamten. Ihr werdet vielleicht auch von dem Volke dafür dem Monarchen einen Preis dargebracht zu sehen wünschen. Allein solches geht in diesem Lande nicht, denn all dort steht der Monarch zu hoch, als dass er dürfte von dem gemeinen Volke gepriesen werden. Solches und noch einiges dergleichen ist eigentlich der beste Teil dieser Verfassung. Wenn wir solchen haben kennengelernt, so ist es auch füglich, dass wir den schlimmen Teil ein wenig beleuchten. In dieser Hinsicht geht es hier wahrlich wie nirgends anders in der Welt zu. Fürs Erste hat in diesem Lande niemand ein Eigentum, sondern alles ist ein ausschließendes Eigentum des Monarchen. Jedem Menschen oder vielmehr jeder Klasse ist genau vorgeschrieben, was er und wie viel er arbeiten muss. Es ist ihm vorgeschrieben die Kost, wie auch die Kleidung. Es ist ihm vorgeschrieben die Wohnung und den Bezirk, aus dem er sich außer einem besonderen Staatsbefehle nie entfernen darf. Ferner ist ihm vorgeschrieben, wie viel Weiber er haben und wie viel Kinder er mit seinen Weibern zeugen darf. Es ist ihm vorgeschrieben, was er von dem Erzeugten beim letzten Tropfen des Gesetzes abzuliefern hat. Den Bewohnern der Küste ist auf das Strengste vorgeschrieben, außer dem bestimmten Handelsplatz für Fremde, nichts hintan zu geben. Es ist ihnen vorgeschrieben, einen Fremden außer dem bestimmten Platze, unter was immer für einer Bedingung, nie das japanische Land betreten zu lassen. Und so sind auch alle Handelsartikel genau vorgeschrieben, was da an Fremde darf hintangegeben werden und was die Fremden dafür bieten dürfen. Und ist ihnen ferner noch auf das Strengste vorgeschrieben, dass von den Fremden nie mehr als einer in dem Orte als Dolmetsch verbleiben darf, welcher aber von dem Augenblicke, da er als solcher angenommen wurde, sich nie mehr von der Küste entfernen darf. Er muss seine Sprache noch obendrauf dreien japanischen Kommissären beibringen und darf aber dessen ungeachtet sich nie auf eine Stunde Weges in das Innere des Landes begeben. Seht, das ist ungefähr der Auszug der japanischen Verfassung. Ich sage ungefähr, weil dieses Land durchaus kein sogenanntes bestehendes Staatsgesetz hat, sondern das lebendige Staatsgesetz ist der jeweilige bestehende Fürst und seine obersten Staatsbeamten. Und es liegt beinahe ganz in ihrer freien Willkür, für jeden vorkommenden Fall also gleich ein neues Gesetz zu machen, denn ihr könntet euch wahrlich keinen Begriff davon machen, nach welchem kleinlichen Umstande all dort das Gesetz eine ganz andere Strafe über irgendeinen Verbrecher verhängt. Ich will euch nur ein einziges kleines Beispiel anführen. Es ist jemandem sein Bezirk ausgemessen, angewiesen, außerhalb dessen er sich nicht bewegen darf. Jemand hat sich die Grenze nicht genau gemerkt und nur einen halben Fuß über den Faden gesetzt. Wenn solches sein Nachbar bemerkt, so meldet er es wieder seinem nächsten Nachbar und dieser wieder seinem nächsten, bis es dann an die Wohnung des sogenannten Bezirkswächters gelangt. Dieser begibt sich dann mit einem Zirkel sobald an Ort und Stelle und bemisst genau den Übertritt. Ist der Übertritt etwas über den halben Fuß, so sind dafür sofort 100 Prügel als Strafe dem Übertreter zu verabfolgen. Wenn aber der Bezirkswächter befunden hat, dass wenigstens 3/4 des Fußes über die Linie gesetzt worden sind, so erhöht dieser Umstand die Strafe beinahe ums Doppelte. Wenn aber jemand den ganzen Fuß über die Grenze gesetzt hat, so bekommt er fürs Erste eine ungezählte Masse Prügel und dann wird er erst durch 3 Tage an einen Pfahl gebunden, um daselbst die engste Grenze sich anzugewöhnen,